Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, wie geht's?
Mir geht's gut soweit. Wochenende steht vor der Tür und hab Bock nochmal kurz den Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir, Flo?
Ich bin ein bisschen müde. Ja. So geil, manchmal fragt man ja so, wie geht's, weil man so selbst einfach nur erzählen will. Nein. Ich habe gestern Abend Geburtstag gefeiert und ich finde jetzt gerade, wir sind jetzt ja Anfang Juni und es ist ja abends irgendwie gefühlt super lange hell noch und wir saßen gestern Abend noch im Restaurant und dann war es auf einmal irgendwie 20 vor 11, aber es war noch hell und irgendwie trotzdem dachte ich mir, Mensch, irgendwie bis ich dann richtig im Bett liege, ist irgendwie 12 Uhr und dann muss man ja auch irgendwie früh hoch und das habe ich so in den letzten 2-3 Abenden irgendwie beobachtet, dadurch, dass es jetzt so lange hell ist, muss ich mich irgendwie erstmal daran gewöhnen, dass man jetzt trotzdem irgendwie ins Bett geht, weil man eigentlich darauf so konditioniert ist, das zu tun, wenn es auch dunkel ist. Da muss ich jetzt erstmal, glaube ich, durch so eine kleine Phase durch, bis ich mich da richtig gefangen habe. Genau, dementsprechend bin ich ein bisschen müde. Aber das soll ja jetzt hier nicht auf die Podcast-Qualität schlagen. Ich würde einfach mal loslegen, weil spannende Sachen passiert sind. Die Bilanz der Schwarzgruppe wurde veröffentlicht. Also klar, das ist der Marktplatz Kaufland, aber was eben auch dazu gehört, und da kommen die ja auch her, sind eben die Supermärkte, beziehungsweise Discounter, Lidl und Kaufland. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass über alle Geschäftsbereiche hinweg es dem Unternehmen gut geht. So, die liegen jetzt bei insgesamt 167,2 Milliarden Euro Umsatz, sind also um plus 8,5% zum Vorjahr gewachsen. Ist für mich auch relativ logisch. Durch die hohe Inflation steigt eben auch Interesse an günstigen Lebensmitteln, beziehungsweise dann eben Discountern. Also nachvollziehbar. Spannender ist für uns ja jetzt hier in der Marktplatzbubble eher, wie sich das Marktplatzgeschäft entwickelt. Und um da hinzukommen, gucken wir uns mal das Online-Geschäft ein bisschen genauer an, weil da gibt es durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Ne? Also die Online-Erlöse generell bei der Schwarzgruppe gingen nämlich insgesamt zurück. So, die liegen jetzt beim Gesamtumsatz von 1,7 Milliarden, was natürlich gemessen an dem gesamten Umsatz über alle Geschäftsbereiche hinweg recht wenig ist, trotzdem 1,7 Milliarden, kein kleiner Betrag. Wenn man sich da die Entwicklung zum Vorjahr anschaut, dann ist das ein Rückgang um 9,4%. So, jetzt muss man aber berücksichtigen, dass der Marktplatz Kaufland davon ja nur ein Teilbereich ist und dem geht es auch ganz gut. Denn der Marktplatz Kaufland verbucht einen Umsatzplus beim GMV von plus 3%. Und das ist insbesondere vor dem Hintergrund der Prognosen vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel halt interessant. Denn die haben ja fürs letzte Kalenderjahr einen allgemeinen Rückgang E-Commerce von 11,8% prognostiziert. So, das heißt, die Senkung der Online-Erlöse um 9,4% sowie die Steigerung des GMVs von plus 3% beim Kaufland-Marktplatz outperformen das beide. Also sind beide besser als die Marktprognose. Das ist, glaube ich, wichtig, das muss man da berücksichtigen. Genau, machen wir an das Thema Kaufland einen Haken dran und bleiben aber irgendwie im Bereich Supermärkte, denn die britische Supermarktkette, beziehungsweise auch irgendwo Großbritanniens größte Handelskette, launcht den Marktplatz Tesco, ist das so. Der war schon 2018 mal als Marktplatz gestartet und startet jetzt erneut mit irgendwie rund 9.000 Produkten, ist aber relativ geschlossen. Das heißt, irgendwie neue Seller werden geprüft, wahrscheinlich sogar manuell hinzugefügt. Das heißt, wir haben so diese typische Phase, wo sich auch unter anderem die Baumärkte gerade noch drin befinden. Das ist klassischerweise so, wenn so ein Marktplatz startet, dass ganz viele wollen, aber nur ganz, ganz wenige nachher dürfen, weil eben die Launch-Kapazitäten, die häufig dann noch an Personenressourcen gebunden sind, eben sehr eng sind. Genau, so und jetzt gehe ich noch einmal kurz zu Amazon rein, weil es da ein ganz spannendes Update gab und damit einhergehend auch ein paar neue Anforderungen für Amazon-Verkäufer. Man kennt vielleicht als Endkunde und schätzt auch die A-Z-Garantie von Amazon. Da gibt es jetzt Anpassungen und Amazon erweitert das heißt, macht es für den Endkunden halt noch attraktiver. So, bisher war es ja so, dass irgendwie egal, ob Probleme mit der Lieferung oder dem mangelhaften Zustand des Produktes irgendwie kommen, wer nicht zufrieden ist, kann sich halt auf die Garantie verlassen und dann gibt es eben diese reibungslose Rückerstattung. Und zukünftig wollen wir es eben weiter ausbauen. Und wenn es so ist, dass das Produkt eines Marketplace-Verkäufers einen Sach- oder Personenschaden auslöst, möchte Amazon da zukünftig die Endkunden auch unterstützen und dann können sich eben Käuferinnen und Käufer ganz einfach an den Kundenservice von Amazon wenden. Und das geht eben auch deutlich über die gesetzliche Pflicht hinaus. Also ein typischer Amazon-Move, würde ich sagen. Das hat aber Auswirkungen für Händler. So, Amazon hat da am 30.05., also vor wenigen Tagen, was zu veröffentlicht und kündigen schon mal neue Pflichten für Marktplatzverkäufer an. Denn die müssen zukünftig eine gewerbliche Haftpflichtversicherung, was die meisten ohnehin haben werden, nachweisen. Und da gibt es eigentlich so zwei Fälle, die man im Kopf haben muss. So bei Anträgen von unter 1.000 Euro beziehungsweise bei unter 1.000 Pfund, die nachweislich auf ein fehlerhaftes Produkt halt beruhen, erstattet Amazon das Geld einfach nach eigenem Ermessen zurück. Genau, so da informiert Amazon dann Seller, wenn das eben so einen Antrag halt gibt, weil die müssen gar nicht, die Verkäufer müssen gar nicht unbedingt aktiv werden, solange man eben einmal einen gültigen Versicherungsnachweis eben vorgelegt hat und man sich an Amazons Richtlinien hält, wird von Amazon auch erstmal keine irgendwie Erstattung oder sowas verlangt. So, das sollte man sich natürlich alles nochmal deutlich genauer durchlesen in der Seller Central, aber dann geht es eben noch den anderen Fall, in denen Anträge einen Wert von 1.000 Euro bzw. 1.000 Pfund überschreiten. So, und dann ist es eben so, dass Amazon dann einen Partner hat, das ist ein externer Verwalter, Sedgwick heißen die. Und der wird sich dann mit dem entsprechenden Verkäufer in Verbindung setzen, um dann eben den jeweiligen Antrag gemeinsam zu prüfen und dann eben dem Kunden das Ganze nachher auch zu erstatten. So, wie umfangreich das Ganze nachher werden wird, wird man sehen. Wie häufig das auftritt, ist sicherlich total Kategorie- und produktspezifisch. Aber da gibt es auf jeden Fall etwas, da sind jetzt auch seit wenigen Tagen Informationen in der Seller Central vorhanden. Wie gesagt, das ist ein Seller-Thema. Das auf jeden Fall mal anschauen. Ja, und dann, Ole, würde ich an dich übergeben, weil auch du, glaube ich, so ein paar Deep Dive Updates dabei hast.
Ja, sehr gerne. Ich mache gleich mal weiter mit Amazon. Und zwar eine Sache, die in den USA beobachtet wurde, ist, dass Amazon jetzt Produkteigenschaften, also auf der Produktdetailseite, jetzt durch KI quasi erklärt, sobald man mit einer Maus quasi über dieses Merkmal geht. Das Ganze sieht dann so aus, dass sich rechts am Rand so ein kleiner Bereich öffnet und die unterschiedlichen Merkmale oder Optionen dann quasi erklärt. Ich glaube, einfacher wird es, wenn man das an so einem Beispiel aufmacht, beispielsweise die Kameraauflösung von einem Produkt. Wenn der Artikel jetzt beispielsweise Kameraauflösung 720p hat und man drüber geht, klappt sich rechts am Rand auf und kann vergleichen 720p, 1080p, 4K oder 5K. Und dann ist darunter eine kleine Erklärung, was für eine Auswirkung das hat und am Ende so eine kleine Conclusion, worauf man beim Kauf achten sollte. So, das heißt, bei dem Beispiel wäre das jetzt so, da stand dann, ja, wenn du hobbymäßig unterwegs bist, das Gerät, die Kamera nicht so häufig nutzt, dann reichen auch 720p, 1080p. Wenn du das Ganze professionell nutzen willst, dann greif eher zu 4K oder 5K. Und ja, meiner Einschätzung nach ist das eine ganz nette Sache, vor allem, weil es ja häufig so ist, gerade bei Produkten, bei denen man mehr vergleicht, dann geht man doch häufig mal wieder zu Google und vergleicht so die Merkmale, worauf man achten muss. Das heißt, diese Information stellt Amazon jetzt durch KI bereit. Und findet man dann halt direkt auf der Produktdetailseite. Muss man natürlich gucken, wie gut diese Informationen durch KI sind. Da können sie natürlich sicherlich auch Fehler einschleichen. An sich finde ich das aber eine kleine, aber feine Sache, die dazu gekommen ist. Genau, dann auch eine Sache von Amazon wieder, nennt sich Markenstore-Qualitätsbewertung. Findet man in der Amazon Ads-Konsole. Und da dreht es sich nochmal um den Brandstore, der ja von Amazon sehr in den Fokus gerückt wird, der immer wichtiger wird und auch eine große Bedeutung hat. Da kamen in letzter Zeit schon spannende neue KPIs zum Brandstore dazu, wie beispielsweise die durchschnittliche Absprungsrate, aber auch neue Sponsored Brands Formate und Sponsored Displays, die man auf den Brandstore leiten kann. Was jetzt neu ist, ist diese Bewertung der Qualität vom Brandstore. Genau, wo Amazon zum einen Empfehlungen gibt, was man am Brandstore vielleicht noch besser machen kann, welche Unterseite man noch hinzufügen kann, welche Produkte man hinzufügen sollte, wo man vielleicht noch Bilder austauschen sollte. So, das ist eine Sache. Und zum anderen kriegt man einmal eine Bewertung, wie gut der Brandstore ist von Amazon. So, und da spielt dann halt auch die Verweildauer mit rein, die Amazon dann in Sekunden angibt. Der Zeitraum ist so ein bisschen unklar, über welchen Zeitraum diese durchschnittliche Verweildauer gilt. Was ich aber besonders spannend finde, ist, neben der reinen Verweildauer für den eigenen Shop, kriegt man auch die durchschnittliche Verweildauer der Konkurrenz angezeigt, die in ähnlichen Kategorien verkauft wie man selbst. Und da, das ist das Spannende, dass man jetzt so ein bisschen vergleichen kann, wie gut steht man da. Man kann ja immer relativ gut sagen, umso länger der Kunde verweilt, umso besser ist der Store so ein bisschen aufgebaut, weil er vielleicht noch Cross- und Upselling, weil Cross- und Upselling im Store integriert ist. Das heißt, der Kunde klickt sich so ein bisschen durch, entdeckt die verschiedenen Produkte. Das heißt, generell kann man schon eher sagen, längere Verweildauer ist ein besserer Brandstore. Kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber in der Regel ist das so. Und da kann man mal gucken, wie man so zur Konkurrenz dasteht und gucken, ob man da das Ganze noch ein bisschen verlängern kann. Genau. Dann noch der letzte Amazon-Punkt, finde ich auch sehr spannend. Da geht es nochmal um die AMC. Und zwar ist da jetzt die Einführung einer codefreien Methode zur Erstellung hochwertiger Zielgruppen eingeführt worden. Klingt erstmal kompliziert. Was ist das Ganze? Generell für die Erstellung oder für die Auswertung bei der AMC gibt es jetzt einen neuen Reiter, der nennt sich Solutions. Und die erste Sache, die da eingeführt wurde, ist halt die Erstellung hochwertiger Zielgruppen. So, Amazon sagt selbst, und das Solutions wird auf jeden Fall noch deutlich mehr kommen. Und generell dient dieser Solution-Reiter, ja, die AMC so ein bisschen zugänglicher zu machen für Leute, die jetzt ja gar nicht so Programmierkenntnisse haben, weil normalerweise für AMC-Abfragen und so weiter braucht man halt SQL, um diese Anfragen für Daten von der AMC erstmal zu stellen. So, und hier versucht Amazon halt, das Ganze benutzerfreundlicher zu machen. Also auch für Leute wie mich, die jetzt kein SQL können, ist das eine coole Sache, da man hier halt ja ohne diese Kenntnisse halt ja Daten abfragen kann, Daten bekommt und daraus dann halt auch beispielsweise ganz einfach Lookalike-Audiences bilden kann oder halt regelbasierte Zielgruppen, die auf bisher erfolgreichen Zielgruppen basieren. So, das ist halt ziemlich cool. Bin ich mal gespannt, wie gut das Ganze klappt. Schafft dann halt so eine No-Code-Experience. Das Ganze soll schneller und einfacher im Workflow sein, was ich mir definitiv vorstellen kann. Und ja, bietet so eine kontrollierte Flexibilität. So, vor allem halt für die Leute, die jetzt erste Erfahrungen mit AMC sammeln, ist das irgendwie super cool. Nichtsdestotrotz ist das natürlich immer noch vom Vorteil, wenn man da die Programmiersprachen kennt, seine eigenen Abfragen stellen kann. Aber das ist trotzdem eine coole Sache auf jeden Fall.
Absolut. Also ich glaube, oder was heißt ich glaube, ich habe jetzt beobachtet über die letzten Jahre, dass es ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist von ja, Marktplätzen oder generell Plattformen, die Werbelösungen bereitstellen, dass sie diese Komplexität gerade mit der Zeit immer weiter abbauen müssen, damit sie möglichst viele Leute enablen, dann eben eigenständig dort aktiv zu werden, weil das baut eben irgendwie die Hürde ab und dann gibt es mehr Werbetreibende und dann steigen die auch die Werbeerlöse für die Plattform. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was wir im Bereich AMC und auch DSP, was wir ja für viele Kunden machen, aber das ist sicherlich etwas, was jetzt erstmal für die normalen Nutzer eine gewisse Hürde hat, durch irgendwie Komplexitätsschranken, wie du jetzt gerade das anhand irgendwie von SQL dargelegt hast. Und das muss abgebaut werden, immer weiter. Ne? Also für ganz spezielle Cases gibt es dann irgendwie Experten irgendwie wie uns, die sich damit seit Jahren auskennen, das gut machen. Aber Amazon und die anderen Plattformen natürlich auch ein Interesse daran, jeden dazu zu befähigen. Ne? Und dementsprechend, glaube ich, werden diese No-Code-Experience immer weiter fortschreiten, damit man da eben einfach auch mehr Möglichkeiten als mehr Werbetreibende gibt und die Plattform darüber mehr verdienen. Also da kann man sich, glaube ich, auch einiges freuen, wenn man da selber Gas geben möchte.
Genau, Dann nochmal ein anderer Marktplatz, aber dreht sich trotzdem gefühlt nochmal um die AMC von Amazon. Und zwar geht es um Walmart, die ja in den USA ein großer Konkurrenz oder der größte Konkurrent von Amazon sind. Und die launchen jetzt quasi so ihre eigene AMC. Das nennt sich dann, also ist erstmal in der Beta und das nennt sich dann Launch of Digital Landscapes. Ja, so heißt es dann halt bei Walmart. Und im Prinzip dreht sich das so ein bisschen um dasselbe Thema wie bei Amazon, nämlich aufzuzeigen, wie die Customer Journey ganzheitlich aussieht. Das heißt, man kriegt Informationen, KPIs zu der ganzen Journey, die der Kunde bestreitet. Das heißt, wo fängt der Kunde an? Was sind die ersten Touchpoints? Wann sucht der Kunde auch? Solche Informationen bekommt man, in welchen Kategorien sucht er? Genau, und kann da halt sich sehr viele Daten einfach zusammensuchen und so für sich die Werbemaßnahmen, die man auf dem Marktplatz schaltet, genauestens unter die Lupe nehmen. Ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Natürlich steht das Ganze jetzt erstmal relativ am Anfang und muss natürlich sagen, Amazon mit seiner AMC hat da schon ein mega Produkt hingestellt und da wird Walmart jetzt Schritt für Schritt seinen Weg erstmal gehen müssen. Spannend finde ich es aber deswegen, weil es nochmal die Wichtigkeit aufzeigt, wie wichtig denn überhaupt Daten sind über den ganzen Weg, den der Kunde überhaupt bestreitet. So, ne? Da hat Amazon jetzt gut vorgelegt und da werden jetzt auch andere Marktplätze nachliefern müssen, über einen ganzen Funnel gesehen, diese KPIs bereitzustellen.
Ja, total wichtiger Faktor. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge, die ja auch erschienen ist, habe ich über das Thema Retail Media auf Marktplätzen gesprochen und da ging es auch darum, eben die komplette Customer Journey über verschiedene Werbeformate hinweg transparent zu machen. Und was die Plattform natürlich damit wollen, ist auch zusätzliche Gründe für Werbetreibende zu schaffen, eben auch in frühe Funnel-Phasen, das heißt eher Awareness-Stages und so zu investieren, wenn eben sichtbar wird, wie sich diese ersten Klicks nachher auf den letztendlichen Kauf, der vielleicht ein paar Klicks später, ein paar Tage, ein paar Wochen später stattfindet, auswirken. Ne? Und je mehr Transparenz man da reinbringt, desto mehr Grund gibt es nachher auch dann für Marken da zu investieren. Ne? Das heißt, das ist etwas, was technisch sehr komplex ist, was aber über kurz oder lang von allen Marktplätzen als Lösung mitgebracht werden muss. Ne? Amazon geht da halt in den ersten Schritt. Ich habe ja auch ein bisschen was über die Wachstumszahlen erzählt, im Werbereich von Amazon auf den anderen Marktplätzen. Und schafft da jetzt wieder so eine Grunderwartungshaltung und gewöhnt die Werbetreibenden an Standards, die anderen Marktplätze halt noch nicht haben. Da tun die anderen Marktplätze gut daran, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch Otto ist ja bei Full Funnel Marketing durchaus irgendwie weit vorne mit dabei. Aber das wird auf jeden Fall ein hartes Stück technischer Arbeit für die anderen Marktplätze, wie man jetzt hier auch bei Walmart sieht, wenn Amazon da weiter wieder so vorangeht. Aber es ist etwas, was früher oder später bei allen Marktplätzen kommen muss, die den Anspruch für sich selbst formulieren, wir wollen Full-Funnel-Werbelösungen schaffen. Alright, gut. Ich bin jetzt ein bisschen ins Wort gefahren. Warst du durch soweit?
Ja, ich war durch. Das ist ein guter Abschluss, würde ich sagen.
Perfekt. Dann, um unter den 20 Minuten zu bleiben, euch allen eine gute Woche und bis bald. Danke, Ole. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.